Es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk. Letzte Woche gab es die LinkedIn-Theorie, heute gibt es die Praxis. Ich freue mich, heute mal wieder nicht allein zu sein. Mein alter Freund und treuer Begleiter durchs Studium, Semir, gibt sich heute die Blöße, mein Gast zu sein. Die zwei schwindligsten Ingenieure im Dachraum sprechen in dieser Folge unter anderem über das lang ersehnte Comeback von Unheilig, den Satisfier für Männer, den Philips OneBlade, Pseudo-Benefits von Arbeitgebern und die unangenehme Natur von Bewerbungsgesprächen. Hier kommt das LinkedIn-Premium-Abo aus deiner Podcast-Mediathek. Jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowgirls und Cowboys, hier ist Lokalverbot! Ja, hey, Semir, schön, dass du heute da bist. Letzte Woche noch das Cap abgestaubt, heute direkt live on air. Vielen Dank, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
Hi Maxi, danke für die Einladung. Freut mich riesig, dass ich dabei sein darf. Vor allem auch, dass ich letzte Woche das Cap gewonnen habe. Und einfach mega hier dabei sein zu können. Ich höre Lokalverbot seit Stunde 1. Treuer Zuhörer und großer Unterstützer. Und jetzt hier selber noch dabei sein zu dürfen, wirklich mega.
Ja, rutsch auf keinen Fall aus, gell? Aber ich hoffe, du hast schon eingeplant, das Cap bei diversen Strip-Poker-Events zu verwenden. Ich weiß nicht, gerade ist ja Off-Season, aber Training läuft hoffentlich gut.
Ja, also ich halte mich warm mit Texas Hold'em auf Facebook.
Ja.
Und das Cap kommt dann hoffentlich bald in Einsatz.
Okay, ich freue mich auf die ersten Turniere. Ich werde wieder auch live dich verfolgen. Was geht sonst so? Ist da irgendwas passiert die Woche in deinem Leben? Irgendwas, wovon du erzählen möchtest? Irgendwas, was dein Leben verändert hat?
Ja, typischer Arbeitsalltag. Man hangelt sich von Einstempeln zu Ausstempeln. Aber so ein kleines Highlight die Woche war, dass mir endlich ein topaktueller Hightech-Laptop versprochen wurde. Also so ein richtig krasses Upgrade. Work Benefit, wie man bei uns im Büro sagt. Ja, ich kriege einen neuen Laptop. Das dauert wahrscheinlich auch nur so 4 Wochen, bis die IT das hinbekommt, dass ich den bekomme. Aber okay. Das war so ein kleiner Bonbon die Woche, den ich bekommen habe.
Krass, so schnell geht's. Geil, früher hat man sich noch über wichtige und coole Sachen gefreut. Jetzt ist so ein Highlight schon ein neuer Laptop. Krass. Bin ich relativ neidisch. Ist hoffentlich auch ein Lenovo ThinkPad, oder? Wie man in jedem Bürojob hat.
Ja, tatsächlich setzt unsere Firma nicht auf diese Büro-Laptops, die eigentlich jeder kennt. Finde ich auch eigentlich ein bisschen schade. Bei uns sind die von Dell, aber ist ja, halt so...
Gut, Dell auch zeitlos.
Ja, Dell zeitlos und ich glaube, mein letzter, der ist bestimmt sicher 5, 6, 7, wenn nicht sogar mehr Jahre alt. Und freue mich schon hier. Das top aktuelle Modell, was wahrscheinlich wieder nichts kostet und nichts Besseres zu bekommen. Aber das sind halt die kleinen Dinge im Leben, mit denen ja. Man sich da so motiviert, um weiterzumachen.
Ist schon auch immer gut, wie dann sowas oft in der Jobbeschreibung drinsteht, dass man ja bei dem Job mit neuester Technik arbeitet und die neueste Technik ist dann am Ende immer ein Lenovo ThinkPad. Jetzt mittlerweile Bluetooth-Headsets, die es vermutlich auch noch nicht überall gibt. Und was für mich auch immer noch ein krasses Ding ist, ist dieser höhenverstellbare Schreibtisch. Es wird ja auch immer breit getreten. So Ergonomie braucht man unbedingt am Arbeitsplatz. So, wie kannst du ohne höhenverstellbaren Schreibtisch arbeiten? Und in Wirklichkeit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe einen, ich nehme den nie her. Also wenn ich den hernehme, ist das einfach ein Zeichen davon, dass mir langweilig ist.
Ja, das ist also gut, dass du das sagst. Bei so Work Benefits werden dann einfach die kleinsten Sachen so richtig, richtig herausgeschrieben, so höhenverstellbarer Schreibtisch, Obstkorb. Bei uns ist es so, ich habe auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal hochgefahren wurde. Und eigentlich auch jeder meiner Kollegen, die benutzen das nicht. Und wenn, dann aus Langeweile, weil halt gerade wirklich nichts anderes in den Sinn kommt.
Ja, ich überlege gerade, ich fahre ihn tatsächlich nur hoch, wenn ich was unten drunter einstecken will. Also es ist eigentlich nur die Bedienhilfe, dass ich mich nicht auf den Boden knien muss und runterkrabbeln muss. Also An sich ist es so, wie als würde ich die Motorhaube aufmachen und dann wieder zumachen. Aber so wirklich im Stehen halte ich überhaupt nicht. Die sind auch sackteuer, glaube ich. Und,
ja.
Und im Großraumbüro, wenn die jeder die konstant nutzen würde, man würde nur dieses hören. Ich weiß nicht.
Nee, also ich glaube, dass da auch bei uns richtig viel Geld liegen gelassen wurde, dafür, dass es im Endeffekt keiner hernimmt. Außer, um kurz die Motorhaube aufzumachen. Also das ist dann auch tatsächlich, da spare ich mir das auf dem Boden krabbeln,
ja.
Wenn ich mal was umstecken möchte.
Das hat sich bestimmt irgendein genialer Typ ausgedacht, du musst eigentlich nur was finden, was so Firmen sich auf die Fahne schreiben können und damit werben können, dann kaufen die das blind, ob das was bringt oder nicht. Und mir ist schon bewusst, dass wenn ich das jetzt google, dass es tausende von Studien gibt, oh, wie gesund das ist, aber Tatsache ist ja einfach, dass man einfach ein fauler Penner ist, der am liebsten in diesem Stuhl sitzt und das nimmt keiner her. Also vielleicht, weiß nicht, da bin ich nicht so kreativ, was Geschäftsideen angeht, aber man müsste sich sowas ausdenken. Gibt ja auch so Laufbänder oder sowas fürs Büro. Wer nimmt sowas her?
Ja, also ich sehe das auch manchmal so in so Reels, wenn so Leute schreiben, wie unglaublich innovativ sie arbeiten, quasi im Stehen schon für den Rücken gesund und dann laufen sie nebenbei auf so einem Walking Pad. Ich könnte da keine E-Mail schreiben. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich mich dann noch auf Arbeiten konzentrieren könnte.
Ja, ich würde, wenn ich im Stehen auf einem Walking Pad arbeiten würde in der Arbeit, dann müsste ich mir in der Früh auch ein Clownsgesicht schminken und mit Clownskostüm in die Arbeit gehen, weil irgendwie, keine Ahnung, es ist halt so geil, wie das dann breitgetreten wird. Was, ich weiß nicht, Klassiker ist, finde ich, auch immer noch dieser Obstkorb, der dann im besten Falle noch mit reinem Gewissen geholt wird, weil es sind ja die Früchte, die sonst weggeworfen werden und man rettet quasi noch was vor der Mülltonne. Der Korb besteht dann, wenn man in der Früh reinkommt, sind noch 3 Bananen drin, weil irgendwelche Leute, die um 5 in der Früh schon arbeiten, sich alles rausgesucht haben und mit heimnehmen und damit wird nach außen geworben. Ich weiß nicht, habt ihr auch so irgendwas, was noch Sinn ist? Also wir haben keinen Obstkorb, aber hatte ich durchaus schon.
Wir haben den tatsächlich.
Ja, ja, okay.
Also bei uns steht der Obstkorb in der Kantine und der wird, glaube ich, 2-mal die Woche oder so aufgefüllt. Aber das ist dann tatsächlich so, wie du sagst, die Leute, die um 6 schon anfangen, die haben schon die besten Sachen rausgenommen. Und wenn du dann irgendwann so wie normaler Mensch vielleicht mal um 7 bis 8 in die Arbeit kommst und dann erst um 8:30 dir Wasser holen gehst, dann ist schon der Obstkorb im Prinzip halb leer und wirklich nur noch die Sachen, die eh keiner möchte, sind drin. Und das ist dann dieses Mega-Benefit, was dir verkauft wird in jeder Anzeige, die du heute so irgendwo siehst. Und das ist dann schon leider oft nicht das, was einem versprochen wird.
Naja, es bereichert irgendwie den Arbeitsalltag nicht wirklich. Gibt es bei dir irgendwas oder was wäre für dich was, wo du sagst, das, wenn eine Firma damit werben würde, wäre es für mich schon ein Grund, das mehr in Betracht zu ziehen? Also war jemals irgendwas in der Stellenanzeige bei dir, wo du sagst, wow, das ist cool, dass die das haben?
Ich glaube nicht. Ich bin auch der Meinung, dass das einzige wirkliche Benefit, wo man sagt, okay, krass, für das könnte ich mich für die Stelle wirklich entscheiden, ist am Ende des Tages ein Firmenauto oder irgendwie, dass die dir die Bahnkarte oder so wirklich komplett zahlen. Aber sonst ist alles einfach nur so halblose Versprechen, die dann nicht wirklich was bringen und auch das Arbeiten nicht wirklich besser machen.
Ja, ich finde sowas wie, wenn die Firma dir da ein Fitnessangebot zahlt neben der Arbeit, sowas finde ich cool. Wenn es die Option gibt, irgendwie vergünstigte Mitgliedschaften in irgendwelchen Studios oder so zu kriegen. Also bei uns oder auch in München gab es so Sachen, dass du dich da und da anmeldest, das kostet irgendwie 30, 40 Euro im Monat und kannst halt dann in x verschiedene Fitnessstudios und sowas gehen. Sowas ist schon cool. Bereichert jetzt direkt während dem Arbeiten natürlich, steigert die Qualität nicht, aber danach ist schon lässig, wenn man so Sport machen kann auf dem Nacken von der Firma.
Ja, sowas ist cool. Aber ich glaube, dass es wirklich wenige Firmen gibt, die quasi so weit denken und sich wirklich Benefits ausdenken, die echte Benefits sind, sondern sie vermarkten einfach selbstverständliche Sachen oder Sachen, die keine Benefits sind, als Benefits. Weil das beste Benefit ist noch immer Homeoffice. Wenn das extra dasteht, das finde ich ist noch immer so, das wo dann wirklich sagt, okay, da ist der Job schon echt krass, wenn ich einmal die Woche Homeoffice machen darf.
Ja, 2025 noch Homeoffice als exklusiv Benefit auch schon, ist schon krass. Ja, du vorher gesagt hast, Firmenhandy, ich finde auch, Firmenhandy ist so ein zweischneidiges Schwert. Also klar, einerseits cool, wenn du ein neues Handy kriegst, aber es ist ja nie das neue Handy. Also du kriegst halt Firmenhandy eigentlich immer jetzt normalerweise ein iPhone 6, ein neues, das du dann verwenden kannst. Und also ich weiß nicht, ich habe mal so einen Werkstudentenjob angefangen und da habe ich angefangen mit irgendeinem, der so fest da das Arbeiten begonnen hat als Ingenieur. Und wir sitzen so zu zweit da und es liegt schon auf dem Tisch, dieses Arbeitshandy, das er kriegt, Kerl. Und es war halt einfach so ein Ticker-Wegwerf-Handy, irgend so ein Nokia 6410 oder so. Also uralt, das kostet 20 Euro beim Mediamarkt. Und er hat dieses Handy dann bekommen von dem Chef und er hat wirklich, sein Blick war so krass. Ja, was soll denn diese Scheiße jetzt hier? Warum dieses Tastenhandy? Boah, und ich finde es auch immer schwierig, wenn du ein Firmenhandy hast, nimmst du das dann privat auch her? Nicht, oder?
Nee, es gibt also
viele, die machen das.
Das verstehe ich vor allem bei mir nicht. Bei uns kann man quasi das Firmenhandy auch privat hernehmen, aber jede Funktion, die irgendwie normalerweise mit dem Handy genutzt wird, ist nicht verfügbar, weil natürlich das geschützt werden muss, dass man irgendwie firmenintern was nach außen bekommt. Und dann hat man quasi ein halbes Handy. Deswegen benutzt, glaube ich, auch fast niemand privat. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kenne das auch gut. Was ich mich da immer frage, ist, wenn dann so ein Firmenhandy bestellt wird, wo kriegen die so alte Handys noch her? Weil das war bei mir dann auch so, du kriegst ein Handy und extra für dich bestellt und dauert ein bisschen und dann kriege ich ein iPhone SE. Und dann frage ich mich, wo bestellt man das neu und wartet dann 3 Wochen drauf, um sowas zu bekommen?
Ja, das ist bestimmt da, diese Läden, die immer so München Hauptbahnhof und so sind, wo irgendein, keine Ahnung, Araber drin sitzt und diese Handy-Ankäufe macht. Genau da kaufen die ein.
Es kann nur, so ein Laden sein.
Naja, so wirklich. Ich habe auch immer dieses Problem damit, dass ich mir denke, ja gut, wenn ich das auch privat nutze, dann bin ich ja die ganze Zeit erreichbar. Jetzt nicht, dass ich das nicht sein möchte zu 100%, wenn irgendwas in der Arbeit ansteht. Gerne bin ich länger erreichbar, aber ich will jetzt eigentlich nicht am Wochenende oder so die Arbeit im Kopf haben oder das Handy in der Tasche, dass wenn jemand anruft, dass ich da über die Arbeit rede, weil ja, wenn es so dringend ist, frag mich unter der Woche, aber weiß nicht, ab 17, 18 Uhr habe ich da keine Lust mehr.
Auf jeden Fall, also ich glaube, dass wenn ständig, man wird auch, glaube ich, ständig E-Mails checken, weil die Benachrichtigung kommen würde und das ist das Letzte, was ich an einem Samstag oder Sonntag machen möchte, außer ich weiß, es ist gerade wirklich notwendig und die Firma brennt, wenn ich nicht am Wochenende da was mache, aber sonst, glaube ich, würde ich das nicht wollen.
Ja. Vermutlich würde ich es auch irgendwann mal verlieren. Und dann sich die Blöße geben und sagen, hey, boah, ich habe mein Arbeitshandy. Dann denkt man sich eine Geschichte aus, da und da verloren. In Wirklichkeit war man besoffen auf dem Karneval und hat es irgendwo liegen lassen. Ja.
Was hat sich bei dir so getan die Woche im Bürojob?
Im Bürojob war alles super. So wie immer. Mega spektakulär. Viel gelernt, viel gelacht. Nee, aber so an sich, die Woche war relativ ruhig. Mir ist eine witzige Sache passiert, was mir noch nie passiert ist. Und zwar ist mir während dem Rasieren mein Rasierer aus der Hand gefallen und die Klinge ist gebrochen. Und es war aber nur mein halbes Gesicht rasiert. Also ich musste dann am nächsten Tag halb rasiert in die Arbeit gehen. Und das war dieser One-Blade-Rasierer. Und ich sah, also gut, es war jetzt nicht so krass, weil ich halt nur getrimmt habe. Also war jetzt nicht, dass ich glatt rasiert war und auf der anderen Seite einen Vollbart hatte, aber unangenehm, weil es einem selber die ganze Zeit auffällt.
Das kann ich mir vorstellen, aber hat das irgendwer anders gesehen oder hast du einfach nur permanent dann gedacht, ich schaue aus wie der größte Idiot?
Ja, ich weiß nicht. Also wenn man genau hingeschaut hat, wird es einem schon aufgefallen sein, aber man selbst fühlt sich natürlich dann dumm. Aber ja, dieser One-Blade-Rasierer ist schon krass auch.
Ich glaube auch, dass den jeder zu Hause hat. Also ich habe auch einen und jeder andere, den ich so kenne, der einen Bart hat, der hat den, glaube ich, auch daheim. Das ist, glaube ich, auch perfektes Marketing gewesen von Philips, den in jeden Haushalt zu bekommen.
Einfach mal komplett den Markt übernommen. Ich weiß nicht, also ich finde den schon gut, aber irgendwie so glatt rasiert er dann doch nicht. Aber es ist halt diese Faulheit, glaube ich, die man hat. Es ist auch diese Aufsätze, die man drauf tut, die rutschen so oft runter. Also es könnte total easy passieren, dass ich mir einfach mal den Bart komplett wegschneide, obwohl ich das gar nicht will. Also es ist nicht so zu Ende gedacht, aber verkauft sich.
Also das glaube ich auch wirklich. Es gibt tausende Rasierer, die besser sind als der. Aber trotzdem denkt man sich halt, ja nee, ich bleibe bei dem. Aber hoffentlich passiert das nicht nochmal mit am Bad.
Ja, nee, aber sonst ist ja auch nicht so viel passiert die Woche, wenn man so reinschaut. Natürlich gäbe es wieder wahnsinnig viel Politisches, was man reden könnte. Da tut sich ja zurzeit richtig viel. Aber eine Sache, die mir persönlich auch ein bisschen, wo mir das Herz aufgeht, was sich getan hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich gehe davon aus, weil wer hat es nicht mitbekommen? Unheilig hat ihr Comeback gegeben. Wow. Was sagst du?
Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, aber
krass.
Diese Nachricht erschüttert gerade. Also ich sehe schon diese Viva-Spots von damals mit dem Frontmann. Ich weiß den Namen leider nicht, aber jeder weiß, glaube ich,
wen Graf,
ich meine.
Der Graf.
Der Graf. Also
auch gut, dass er der Graf, also gibt es nicht als Graf, sondern immer der Graf.
Nee, also ich glaube, das hat von so den Menschen, die ungefähr in unserem Alter sind, jedem die Kindheit geprägt, wenn da der Viva-Spot gelaufen ist von ihrem Hit, den auch, glaube ich, jeder kennt.
Geboren, um zu leben, ja. Es ist auch immer so, man kennt nur den Song und dann keinen mehr.
Ja, ich kenne auch tatsächlich keinen einzigen, aber trotzdem mit dem Kopf dieses Bild von der Band, vom Grafen, das ist schon noch sehr da. Die geben mir Comeback. Wie lange waren die weg? Das weißt du nicht, oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen, dass er in der Notaufnahme Verdacht auf Herzinfarkt hatte und dann hat er sich so gedacht, okay, das ist das Zeichen für ihn, Unheilig muss zurückkommen. Finde ich auch. Das wäre auch mein Gedanke, wenn ich einen Herzinfarkt hätte oder kurz davor wäre so, fuck, bevor ich sterbe, muss ich unbedingt noch aufs Unheilig-Konzert. Er ist ja auch vor allem mit seinem Bart sehr markant und mit seiner Glatze. Ich meine aber, der nimmt nicht One Blade her.
Ja, das wäre interessant zu wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Glatze so glatt bekommt mit One Blade. Aber ich glaube, dass der Bart wäre auch was für dich.
So der Bart, ja. Der ist sowas, der macht aus einer 5 von 10 eine 10 von 10, egal wie man sonst rumläuft.
Ich finde, es ist ein guter Weg. Ich glaube, das kennt jedermann, wenn dann so langsam das Haar lichter wird und die Geheimratsecken größer, dann ist einfach so ein komplett bescheuerter Bart das Ideale, um von der Glatze abzulenken. Weil es denkt halt niemand, okay, der hat jetzt keine Haare, sondern fuck, der hat einen richtig asozialen Bart.
Ja, stimmt, voll. So geil. Ja, manche Werte sind schon wild. Boah, aber der Graf, der ist schon... Ich kenne auch keinen, der den sonst hat. Es gibt ja sehr markante Werte, die vielleicht immer nur eine Person hat, aber habe noch nie gesehen, dass den jemand anders hat.
Nee, wüsste ich auch nicht. Also deswegen ist es, glaube ich, auch so noch im Kopf. Einfach dieses Bild und diese tiefe Erinnerung ist einfach auch deswegen da. Bietet einfach extrem viel Wiedererkennungswert. So ähnlich wie der Bart von Hulk Hogan. Den hat ja auch nur der und der heißt auch so. Und jeder weiß, welchen Bart man meint, wenn man den erwähnt.
Das ist krass, ja. Boah, wäre ein Ziel. Aber ich glaube, Bärte sind schon relativ zu Ende gedacht. Also es gibt schon, so viel kannst du gar nicht mehr machen. Also manche sind ja geschichtlich verbrannt, die kann man deswegen nicht mehr tragen. Manche sind einfach so, du bist halt dann nicht der. Also wenn du den Hulk Hogan Bart machst, ist es so, wie du sagst, du bist, hey, geil, du hast den Hulk Hogan Bart, aber ist nicht der Semir-Bart.
Ja, also ich glaube, dass ich auch niemals in der Lage wäre, den Hulk Hogan Bart nachzumachen. Also so ehrlich muss ich dann sein, aber du hast schon voll recht. Ich glaube, das ist schon recht durchgespieltes Bart-Game. Also viel, viel Neues verfinden kann man da nicht. Aber trotzdem freut mich zu hören, Unheilig wieder am Start. Ich werde auf jeden Fall reinhören.
Ich hoffe tatsächlich, bis sie ihr Comeback dann wirklich auch auf der Bühne geben, dass der Podcast hier weiterhin wächst und dass ich den Grafen irgendwann mal einladen kann.
Das wäre eine Folge mit dem Grafen.
Folge mit dem Grafen und dann eben die Frage, wie er so zu One Blade steht. Ich glaube, er schneidet sich seine Glatze und seinen Bart mit so einem Samurai-Schwert.
Das traut man ihm zu, wenn man ihn so sieht.
Ja, bin ich mir relativ sicher, dass er sich da extra so einen Katana schmieden lassen hat. Aus, weiß ich nicht, was da alles eingeschmolzen wurde und damit macht er sich die Glatze schön. Ja, aber weil es sich gerade so anbietet vom Thema Unheilig, würde ich sagen, was uns allen im Job und so vorkommt, Thema Scheinheiligkeit. Wir haben es ja, oder ich habe es letzte Woche ja schon mal angeschnitten, diese Generation LinkedIn, die hier gerade so heranwächst oder schon am Wachsen ist oder mittlerweile sogar gar nicht mehr wegzudenken ist. Semir, wir beide haben zusammen studiert. Wir sind jetzt voll im Jobleben und weil es so gut passt als Anschluss zur letzten Folge, finde ich, können wir hier mal ein paar Gedanken drüber verlieren, wie es denn eigentlich dann wirklich im Job ist, wie es während dem Studium war, was sich da so ergibt. Also ich habe ja noch im Kopf, dass man von Beginn an immer im Studium mitgeteilt bekommt, hey, lerne einfach für die Prüfung, danach ist scheißegal, du nimmst es im Job sowieso nicht mehr her. Und finde ich, ist auch nach wie vor so. Und deswegen kotzt es mich wahnsinnig an, dass Leute im Nachhinein immer so sich was drauf einbilden, wenn sie das und das Studium geschafft haben und Sachen breittreten, die gar nicht so sind. Kommt dir das? Ja?
Ja, also scheinheilig. Ich musste auch, also wo du letzte Woche erzählt hast, nur Erinnerungen, habe ich da schon auch an so ein paar schöne Momente aus unserer gemeinsamen Studienzeit gedacht. Aber da war schon Scheinheiligkeit eins der wichtigsten Dinge, die man so mitbekommen hat. Hauptsache, du lernst so viel, dass da am Ende eine 4 steht. Und was dann da noch danach kommt, ist eigentlich auch ganz egal, weil du wirst es in deinem Leben eh nie wieder brauchen. Hauptsache, du kannst dann nach dem Studium möglichst gescheit daherreden und sagen, dass du da unglaublich wichtige und schwere Sachen gemacht hast und dass du im Prinzip in allem der Experte bist.
Du bist quasi das, auf das der Markt gewartet hat. Alle schauen auf dich, und was den Leuten dann oft nicht auffällt, ist, dass jeder denselben Bullshit schreibt. Also dieses, ich glaube, jetzt wird es viel mehr ziehen als vor 10 Jahren, wenn man einfach ehrlich ist. So, wenn du auf LinkedIn dann einfach postest, okay, ich bin fertig mit meinem Studium, ich habe 5 Jahre eigentlich 3-mal die Woche gesoffen, war nur Furt, aber hey, ich habe es trotzdem auf die Reihe bekommen. Schau mal, was hat das Jobleben, wie will ich noch aus der Bahn geworfen werden? Ich habe ein Studium zu Ende gemacht und war die ganze Zeit prall. Ich bin belastbar. Bitte meldet euch bei mir. Wäre doch viel cooler als, wow, danke für diese wahnsinnige Inspiration, dieses Journey. Ich bedanke mich persönlich bei Professor A, B, C, die alle, kein Schwanz weiß, wer du bist, aber es wird natürlich nochmal geschrieben, und boah, ich kann wirklich kotzen jedes Mal.
Aber ich glaube, dass es auch tatsächlich das ist. Am Ende, wenn man dann fertig ist, erzählt man nur Sachen, die man eigentlich nicht so wirklich gemacht hat, stellt alles in dem Licht dar, in dem es am besten für den Zuhörer ist. Aber wie du sagst, wenn man wirklich sagen würde, hey, ich habe es eigentlich geschafft, mit wenig viel Invest auch wirklich richtig heftige Sachen zu schaffen. Ich bin mega gut im Last-Minute-Sachen noch irgendwie aufbearbeiten. Ich kann mir richtig viel Zeug in den Kopf pressen auf kurze Zeit und liefern dann ein wirklich gutes Ergebnis. Dass das eigentlich auch so richtige Skills und Fähigkeiten sind, die Mehrwert bieten können, aber die erwähnt man halt nicht, weil man kann ja nicht sagen, hey, ich habe da eigentlich, wenn ich 3 Monate hätte lernen sollen, ich habe 2 Wochen davor angefangen und ich habe es doch noch irgendwie geschafft. Das wird halt, glaube ich, kein Mensch im Bewerbungsgespräch sagen. Sondern da heißt halt natürlich immer, bin gut im Teamarbeiten, bin ordentlich, arbeite strukturiert, was eigentlich absolut nicht den Tatsachen entspricht. Und ich kann mir vorstellen, dass jedes Bewerbungsgespräch, also 9 von 10, laufen wahrscheinlich genau gleich ab, obwohl da immer verschiedene Menschen drin sitzen.
Ja, Vollgas. Also es gibt ja keine künstlichere Atmosphäre als so ein Bewerbungsgespräch. Das bist ja null du. Also eigentlich sinnlos, weil dieses Gespräch, du weißt auf jeden Fall danach als Chef, okay, diesen Menschen, der hier gerade da war, den stelle ich vom Aussehen her ein, okay, das ist der gleiche, aber er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Also kannst nach Ausschlusskriterium dann vorfahren. Okay, also eine Persönlichkeit hast du ausgeschlossen, die stellst du nicht ein. Ich weiß nicht. Und ich schimpfe zwar hier so über dieses LinkedIn-Ding, aber man passt sich ja dann oft auch an. Also ich habe schon in Erinnerung, was wir im Studium teilweise für Scheiße hatten und die ich dann aber in einem Vorstellungsgespräch breitgetreten habe. Zum Beispiel, kannst du dich noch an unser Hubschrauberpraktikum erinnern?
Natürlich kann ich daran erinnern.
Ja, also ihr fragt
wie euch jetzt... Wie hast du das verwendet im Gespräch?
Ja, also ich meine, ihr fragt euch bestimmt, okay, krass, was für Hubschrauberpraktikum und so, also vielleicht kurze Erklärung, man muss in diesem Studium so und so viele Prüfungen schreiben, man muss aber auch so Seminare belegen, wo man dann so und so viele Punkte kriegt dafür, und das sollte im Idealfall was mit seinem Studium zu tun haben. Simi und ich haben damals von einem Kollegen den Tipp bekommen, hey, schaut euch doch mal dieses Hubschrauberpraktikum an, es ist mega spannend und leicht verdiente Punkte. Ich glaube im Nachhinein, dass sich der Kerl einen Spaß erlaubt hat, oder? Also der hat sich ja gedacht, scheiße, ich habe den Müll gemacht, komm, die Penner müssen es auch machen.
Ich finde es auch crazy, dass wir da einfach quasi ohne viel überlegen und für ein halbes Jahr lang dazu quasi verpflichtet haben, das zu besuchen. Auch nur, wir hatten quasi gar keine Ahnung, was es da geht. Haben nur gehört, hey, leicht verdiente Punkte, wenig viel Aufwand und es macht Spaß. Und haben uns da quasi direkt da angemeldet. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte da wirklich so die Vorstellung, ich komme da jetzt rein und da ist so ein richtiger Hubschrauber-Simulator, der quasi sich mitbewegt und ich spüre da quasi so eine nachgemachte Art von Helikopterfliegen und habe da direkt das Erlebnis des Helikopterfliegens. Und ich glaube, in der ersten Stunde, wo du und ich da reingegangen sind, da haben wir, glaube ich, ein bisschen gestaunt beide, weil es war quasi gar nicht so. Man landet in einem Raum, der ist nicht viel größer als eine Besenkammer. Da sind zwei Sessel drin. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, einer war sogar so ein bisschen so nachempfunden, dass es wie so ein richtiger Sitz ist, so diese typischen Schalensitze. Und der Co-Pilotensitz war halt wirklich ein ganz stinknormaler Sessel. Also das war auch so eine richtige Ernüchterung in der ersten Stunde, wo wir da gesessen sind und uns gedacht haben, hey, okay, das ist jetzt gar nicht so, wie ich das erwartet habe.
Ja, war wie so ein Verhörraum. Und vielleicht, ich erzähle einfach mal, also an sich war es total langweilig, aber eine Story war sauwitzig und die ist total erzählenswert, finde ich. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Raum ist so, einer im Praktikum ist der Pilot, der andere der Co-Pilot. Also der Co-Pilot ist der Navigator, der gibt immer an so einem total langweiligen Steuergerät irgendwelche Kurse ein und muss im Kopf irgendwas nachrechnen. Und der andere fliegt halt rum und du machst so Funksprüche, so gestellt, und du musst halt in diesem NATO-Alphabet irgendwie reden, so Delta, Hotel, Bravo, bla bla bla. Also es ist schon maximal grenzdebil eigentlich, wie du da in dieser Besenkammer sitzt und so tust, als würdest du gerade irgendwie so einen Apache-Helikopter steuern.
Was da auch immer cool war doch auch der Tutor, der dann quasi den Tower gemimt hat und die Durchsagen gespielt hat, während er noch seinen Leberkäse immer gegessen hat, weil er gerade noch eigentlich Mittagspause hat, aber uns gerade da betreuen muss.
Stimmt, der Typ, der hat so viel gegessen, wie kann man, das waren immer 3 Stunden, der Kerl hat 3 Stunden durchgegessen, also das war geisteskrank. Der Kerl, auf jeden Fall, Semir und ich waren halt das Duo Infernale da und ich weiß nicht, man musste immer 1,5 Stunden einmal der Pilot sein und einmal der Navigator. Und das war immer nachmittags und ich weiß nicht, Simon, du warst davor, wie war dein Abend davor?
Ja, das war, also wir hatten eben am nächsten Tag Flugstunde, das war glaube ich immer donnerstags und in München gab es so einen Club, das Krux, das war so ein Hip-Hop-Deutschrap-Club, eigentlich richtig cool, mittlerweile leider geschlossen, glaube ich, und mittwochs hatten die immer so eine Studentenveranstaltung, natürlich, was soll ein Student sonst unter der Woche machen, außer feiern gehen, weil gibt ja nichts Wichtigeres. Und an dem Abend hatten sich 2 Deutschrapper angekündigt, dass die dann noch vorbeischauen werden. Das war einmal, also 2 Mitglieder von der 187 Straßenbande. Die kennt, glaube ich, auch jeder von euch. Und Jesus und Maxwell waren da an dem Abend da. Ich glaube, davor war ein Bayern-Spiel oder so. Und die haben da auch irgendwie eine richtig große Wette gehabt. Und zum Feiern quasi, also die haben da 100.000 Euro oder sowas gesetzt. Das ist auch richtig auf Instagram durchgegangen. Und waren dann halt auch wirklich im Krux. Und ich konnte es halt damals als 187 Ultra fast schon.
Ja, haben wir schon viel gehört. War schon geil, die Zeit, ja.
Konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und war ich quasi, obwohl ich wusste, ich muss am nächsten Tag arbeiten und dann am Nachmittag noch in die Uni fahren und eben das Helikopterpraktikum mit Maxi machen, war ich dann quasi fort. Hatte auch, also im Endeffekt, das hat sich richtig ausgezahlt, weil ich habe eine Umarmung von Jesus bekommen und der hat mir irgendwas ins Ohr gebrüllt, weil er irgendwie kurz, also der war komplett auf Sendung, der wusste nicht, wo der gerade ist und der dachte, dass ich da irgendwie zum DJ gehöre oder so und dem sagen kann, was er da jetzt spielen soll, hat mich so gepackt von hinten und mir irgendwas ins Ohr gebrüllt und ich war einfach nur so, hey, what the fuck, was passiert da? Aber trotzdem auch so ein kleines Highlight meiner Studienzeit in München, dass ich eben von Jesus, dem aller Echten, umarmt wurde. Auf jeden Fall bin ich ohne eine Sekunde Schlaf nach Hause umgezogen, ins Büro, dort gearbeitet und dann kam es halt dazu, dass ich einfach tot war während des Helikopterpraktikums. Und ja, da hat Maxi, glaube ich, noch eine bessere Erinnerung als ich.
Ja, auf jeden Fall, klar, dieses, dass man total übernächtigt in die Arbeit oder in die Uni geht, das kennt safe jeder Student und jeder, der arbeitet auch, das ist nichts Neues. Auf jeden Fall ist dann so, wir sitzen in diesem Simulator eben auf diesen 2 Stühlen und dieser Typ fragt uns aus, es ist halt immer so ein bisschen eine Prüfungssituation auch, Und der Semi ist so übernächtig gewesen, dass er die ganze Zeit in diesen Simulator eingepennt ist. Also er hatte halt nicht wirklich Sekundenschlaf, sondern der hat halt teilweise minutenlang gepennt und hat von diesem Typ irgendwelche Anweisungen bekommen und hat halt einfach nicht reagiert. Und so als Navigator ist ja schon noch ganz witzig, wenn man, oder was heißt witzig, aber wenn du da einpennst, ist ja egal, weil du gibst einfach nur in dieses Navigationsgerät ein und ich habe den Typ dann immer ein bisschen abgelenkt und ihn mit so nervigen Fragen wie gesagt, abgelenkt. Und irgendwann war dann der Semi auch der Pilot und ist dann mit diesen Joysticks in der Hand die ganze Zeit eingepennt, aber halt immer mit dem Kopf so gegen die Wand geknallt. Und die Wand war so eine Pinnwand, wo so eine Blechverschallung davor war. Also es war immer saulaut, wenn er da mit seinem Kopf eingeschädelt ist und hat er dann so gepennt. Der Helikopter war irgendwie so Seitenlage und alles. Also es war wirklich irre. Der Typ hat nicht gewusst, was los ist. Wow.
Ich kann mich auch erinnern, dass du mich immer versucht hast, irgendwie zu wecken, indem du mir ans Knie geschlagen hast oder so. Und dann noch, auch wo ich Co-Pilot war, mir dann die Kurse gesagt hast, die ich eigentlich eintippen soll. Ich kann auch bei bestem Willen nicht verstehen, wie der Typ das nicht gecheckt hat. Wobei ich schon denke, der hat das schon sofort gecheckt, weil es ist unmöglich, dass ich da einfach, ich glaube, ich habe ja minutenlang keine Antwort gegeben. Und man muss ja eigentlich immer, wenn man so einen Kurs durchgesagt bekommt, bestätigen, dass man den richtigen verstanden hat. Also in diesem Tower-Copilot-Simulationssituation. Und der hat es, glaube ich, auch verstanden, aber dem Typ war das, glaube ich, auch so egal. Der hat einfach nur auf die Uhr geschaut und dachte sich, die nächsten 3 Stunden sollen vorbeigehen.
Ja, ich habe wieder mal die 2 größten Idioten hier im Simulator. Ah, es war wirklich irre. Also als Pilot einpennen, denke ich aber auch, dass es im echten Leben als Pilot Arbeitsalltag ist. Also kann ich mir schon vorstellen, dass man gern mal einpennt. Mittlerweile die Dinger fliegen ja von selber. Ist auch so eine Sache. Aber gut, dann um den Kreis zu schließen, auf jeden Fall, wir haben in diesem Praktikum nichts gemacht, außer gepennt und die Zeit totgeschlagen. Und ich habe dann aber in meinem Vorstellungsgespräch schon so erzählt, ja, das habe ich schon gemacht, weil ich mich in meiner Freizeit gern eben für Technik interessiere. Und das war für mich schon ein wichtiges Erlebnis, dass ich da diese Steuerung lerne von dem Helikopter, auch die Navigation, diese Kurse im Kopf berechnen. Das begeistert mich einfach dafür, schon immer. Also ich war ja schon von klein auf, habe ich schon mit Lego immer sowas nachgebaut und so. Man merkt so, irgendwie, wenn man in sich selber einen Kommentator hätte, der das kommentiert, so, wow, was redet der jetzt für eine Scheiße, stimmt überhaupt nicht, Hilfe, Hilfe. Und du merkst so selbst, fuck, es ist so schlecht, aber du kommst aus dieser Rolle nicht raus, weil du musst ja ein Stück aufführen auf dieser Bühne. Aber ich finde das ganz wild. Also Vorstellungsgespräche bei mir immer, nicht, dass es unangenehm ist, aber ich finde es so wahnsinnig schlecht, diese Atmosphäre, ja.
Das ist einfach unglaublich, also wie man es einfach schafft, selbst sowas wie das Helikopterpraktikum, wo wir beide wissen, es war wirklich Mehrwert gleich null und nach der ersten Stunde war der Spaßfaktor auch weg. Und
ja, der war nach 5 Minuten weg.
Trotzdem schafft man es einfach in dieser Situation, da etwas aufzuführen, fast schon wie ein Theaterstück und das so gut wie möglich darzustellen. Das ist unglaublich. Ich kann mich auch erinnern, wo ich einmal nach der Uni den ersten Job gesucht habe und im Prinzip ist so das Wichtigste erstmal Geld verdienen und was der Job eigentlich ist, ist mir mehr oder weniger egal. Hauptsache ich habe jetzt was. Hatte ich ein Bewerbungsgespräch, das war so kurios. Das war für, also die Stelle hat in der Ausschreibung so geklungen, als ob man das irgendwie schon so machen kann mit unserem Abschluss, wenn man so Maschinenbau studiert hat und auch bei einem Maschinenbauunternehmen eigentlich. Und das ging aber um Prozessmanager. Natürlich war die Stelle oh Wunder, auch extrem schön geschrieben und natürlich extrem wichtig geschrieben. Und mein Gegenpart, der Abteilungsleiter von dieser Abteilung, die Stelle sucht, hat mir halt nach ein paar Minuten schon so gesagt, ja, da geht es eigentlich nur darum, dass wir jemanden haben, der unsere Termine eigentlich dokumentiert, protokolliert und dann so Handlungsanweisungen schreibt. Also wirklich im Prinzip nichts, was ich auch nur irgendwie, so sagen wir mal, Spaß dran hätte. Was eigentlich ganz cool war, mir das auch
dass
so offen
dass
zu sagen.
Du keinen Spaß hast, ja.
Also, dass ich an der Stelle keinen Spaß hätte. Aber was, glaube ich, dann ganz kurios war, war, weil ich unbedingt einfach einen Job wollte, habe ich auf Krampf versucht, dem zu sagen, nee, ich kann die Stelle schon machen. Ich bin schon der Richtige für die Stelle. Und das war dann beinahe so, dass ich dem gesagt habe, nee, ich bin der Meinung, ich kann das schon machen. Antwortet der, nee, ich sehe dich da gar nicht. Da habe ich gesagt, ja gut, schön, dass das Ihre Meinung ist, aber ich sehe mich da schon. Und dann sind wir so verblieben, dass er da nochmal eine Nacht drüber schläft. Und tatsächlich hat er mich zu einem Zweitgespräch eingeladen. Aber da hatte ich dann schon die Zusage von einer anderen Stelle und habe dann die Absage schicken müssen. Aber es ist unglaublich, wie man da einfach auch etwas darstellt, was man eigentlich gar nicht ist. Und in dieser unglaublich angespannten Situation, wie unter Stress einfach brutal permanent lügt.
Ja. Ja, aber ich finde, man hat da selbst gar nicht so die Schuld, weil man ist ja nicht der Moderator von dem Gespräch, sondern es sind ganz oft diese HR-Personen, die da auf Pseudo-Psychoanalyse machen, indem sie dich die dümmsten Fragen stellen, dir die dümmsten Fragen stellen, so. Keine Ahnung, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich mal in einem Vorstellungsgespräch, in meinem Lebenslauf steht drin, dass ich mal in der Zimmerei gearbeitet habe, so während ein Studium, was halt, wenn wir ehrlich sind, einfach ein cooler Job war, weil du rufst an, er sagt, komm vorbei, arbeit was, Gutes, hier ist dein Geld, ciao. So, aber da wird dann so sie, weil ich nicht so drauf eingegangen bin, sagt sie so, ja, kann man dann schon bei dir ein bisschen hier rauslesen, auch mit deinem Job da als Zimmerer, dass du schon Hands-on-Mentality auch hast. Also, ja, keine Ahnung, schon, so, tatsächlich ungefähr so. Und ob sie es ein bisschen präziser sagen kann, was sie da jetzt meint. Dann so, ja, also man merkt schon, also du würdest schon von dir behaupten, dass du auch mal anpacken kannst. Ja, kann ich schon. Ich bewerbe mich hier gerade für einen Office-Job, in dem ich 40 Stunden die Woche an einem Tisch sitze. Aber ja, ich kann auch anpacken, falls du das hören willst. Cool. So.
Ja, es ist einfach extrem. Man sagt einfach das, was das Gegenüber hören möchte. Und diese Gespräche sind einfach auch so generisch nach Handbuch quasi erstmal. Auch ich fand es immer so lustig, wenn man noch seine Hobbys erzählen soll. Das war auch immer so ein Punkt. Aber man geht quasi nach Strichfaden durch und dann immer die abschließende Frage, was sind eigentlich deine Schwächen? Und du hast eigentlich gar keine Ahnung, was du jetzt sagen sollst. Wenn du ehrlich wärst, schweißt du so aus, so weit aus, dass sie dich nicht nehmen.
Ja, was sind deine Schwächen? Boah, ja, ich habe ein brutales Alkoholproblem und habe eigentlich keinen Bock zu arbeiten. Ich brauche aber Geld, weil ich bin hochgradig wettsüchtig und verschuldet.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da bestimmt einzelne HR-Leute gibt, die absichtlich sowas stellen, um einfach zu schauen, wie reagiert man in der unangenehmen Situation, wo man sich quasi selbst schlecht reden muss. Aber ich glaube wirklich, dass der Großteil ehrlich meint, dass das quasi so eine Psychoanalyse ist und dass die da jetzt quasi so richtig herauskitzeln, ja, was ist so der Kern.
Mindhunters.
Ja, so richtig, ja.
Ja. Ja, voll. So, was sind deine Schwächen? Was willst du damit? Ich finde, also dieses Psychologie-Argument ist immer so oberflächlich. Du kannst einfach sagen, ja, okay, es ist Psychologie. Und dann sagt jeder, ah ja, krass, nee, dann ist es schon unter der Betrachtung schon eine gute Frage. Aber es bleibt dieselbe Scheißfrage. So, was willst du damit jetzt? Die Frage wird nie kommen. Oder ich glaube, eine Freundin von mir wurde mal gefragt, wenn sie ein Küchengerät wäre, welches Küchengerät sie jetzt denn sagen würde. So, was ist das? Immer, ja, unter Drucksituationen, wie du reagierst, aber man kann doch in der Drucksituation auch einfach sagen, Kollege, was soll die scheiß Frage? Wenn du von mir eine Antwort willst, dann frag mich, was normal ist. Was für ein Küchengerät ich wäre. So, nee, was wärst du für ein Küchengerät, wenn ich dich jetzt frage?
Ein Küchengerät, also ich glaube, mein Lieblingsküchengerät ist das Messer.
Ja.
Das verwende ich eigentlich am liebsten. Also mir macht es richtig Spaß, wenn ich ein richtig gutes Messer habe. So, wenn das Messer stumpf ist oder sowas, dann habe ich gar keinen Bock zu kochen oder noch irgendwie was zu machen. Also, aber was will man dann darauf sagen, wenn ich der jetzt sagen würde, ich bin ein Messer, das kann ja nur negativ sein. Also,
ja, ich würde jetzt mal einfach dann so, kann ich das dann so deuten, Herr Semir, weil sie auch so scharfsinnig sind.
Ja, und dann, also auf sowas kann man quasi dann nur sagen, ja, natürlich, obwohl ich denke, in was für einer skurrilen Situation bin ich gerade. Das ist auch wahnsinnig, also für mein Gefühl, und ich muss auch leider sagen, dass viele meiner Bewerbungsgespräche so waren, man antwortet einfach kein einziges Mal ehrlich. Man antwortet immer nur das, was der Gegenüber hören möchte, und man denkt, das kommt gut an.
Ja.
Natürlich bin ich scharfsinnig. Ich werde jedes Problem in dieser Firma sofort erkennen, und wegen mir macht ihr das Doppelte an Geld, wenn ihr mich jetzt einstellt.
Ja. Es ist ja auch oft so, dass diese HR-Leute so weit weg von dem Job sind. Also natürlich will ich das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich habe so aus meiner Erfahrung ganz oft Ich hatte das mal bei einem Werkstudentenjob, dass ich so Stellenanzeigen überarbeiten musste, weil sie zu mir gesagt haben, ja, hey, ich bin doch da noch so an der Uni gerade, ich soll die mal durchlesen und sagen, wie ich das so finden würde, wenn ich jetzt als Studienabgänger mich dann da bewerben würde. Wo ich mir denke, okay, eigentlich ist das ja euer Job, also warum muss ich die jetzt umschreiben? Ich meine, ihr habt diese Frau hier angestellt, dass sie die Stellenanzeigen macht. Klar, lese ich es mir gern mal durch und so, habe ich dann gemacht, habe das überarbeitet. Hab das vorgestellt, wurde 10-mal der Termin verschoben und am Ende des Tages wurde ich dann gekündigt, weil, keine Ahnung, die haben einfach meinen Vertrag nicht verlängert. Irgendwie toll. Die Stellenanzeigen, die ich überarbeiten musste, hatten 100.000 Rechtschreibfehler drin. Ich habe die korrigiert. Mein Job wurde dann wieder neu inseriert mit denselben Rechtschreibfehlern drin. Also sie haben mir eigentlich ins Gesicht gesagt, fick dich. So, hör auf, uns zu belehren über unseren Job.
Es ist Wahnsinn. Also vor allem, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die sich dann, obwohl sie auf dich zugekommen ist, um eigentlich Feedback zu bekommen, die wollte am Ende des Tages nur hören, ja, perfekt, hast du richtig gut gemacht. Und mit dem, dass du aber eigentlich ihr richtig viel Verbesserungsvorschläge gegeben hast, bist du einfach auf den Schlips getreten. Und die hatte dann quasi wenig Bock auf deinen Input und musste nochmal klarstellen, dass du ja hier nur Werkstudent bist und was du dir eigentlich da denkst.
Ja, also ich bin mir maximal verarscht vorgekommen. Wie du sagst, warum fragen sie mich um meine Hilfe? Also vielleicht haben sie auch nur einen Grund gesucht, mich zu kündigen. Vielleicht war ich denen einfach zu gut. Ich weiß dann noch, wie der Chef das dann zu mir gesagt hat, weil er wollte mehr Geld, weil ich habe dann ein Jahr gearbeitet und er hat mir am Anfang gesagt, ja, nach einem Jahr kriege ich mehr Geld. Und dann habe ich so gefragt und er so, ja, ich soll mal in einer Woche nochmal fragen und dann war das eine Woche drauf. So, ja, du weißt ja, wegen Corona müssen ein paar Stellen streichen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, Kollege, ich habe schon gesehen, dass das meine Stelle seit letzter Woche unserem Gespräch wieder ausgeschrieben ist. Ja, nee, das müssen sie machen, weil sie wollen nach außen auch attraktiv wirken und so. Und deswegen, ich soll mir da keine Gedanken machen, das ist mehr Schein als Sein. Also es ist quasi, liegt nicht an mir. Und er hat dann auch nochmal den Satz zu mir gesagt, und der Job war in Unterschleißheim. Ich habe in München gewohnt, also irgendwie 40. Nach Unterschleißheim will man nicht fahren. Also da will man vermutlich nicht mal tot über den Zaun hängen. Und er meinte dann zu mir, hey, weißt du was, aber du kannst immer noch auf einen Kaffee vorbeikommen. Wir verbleiben als Freunde. Wir können Freunde bleiben. Auch krass, oder?
Das ist also, dann so wichtig noch zu sagen, ja, es liegt eh nicht an dir. Es liegt quasi nur an dir und an dem, dass du mehr Geld möchtest. Und es ist einfach auch kurios, wie oft einem straight ins Gesicht gelogen wird. Und ich hoffe, ja, dass du dann aber schon nochmal zum Kaffee gekommen bist, um dir einfach nochmal richtig ins Gesicht lügen zu lassen und zu sagen lassen, dass du ja eigentlich richtig die Bereicherung warst fürs Team. Mhm. Und
nee, seit diesem Tag bin ich da eigentlich wöchentlich auf einen Kaffee. Also das ist es mir auch mittlerweile wert, dass ich von mir zu Hause hinfahre, die 1,5 Stunden. Ja, es war wirklich geisteskrank, also dieser Job. Ich weiß noch, am ersten Tag, wo ich da war, also ich wurde als Ingenieur quasi Werkstudent eingestellt und meine erste Arbeitshandlung war, dass ich das Auto vom Chef aus der Werkstatt geholt habe. Bin ich zu Fuß eine halbe Stunde hingegangen und habe ihm dann das Auto zurückgefahren. So, okay, passt. Erster Tag, man sagt ja noch nicht nein. Ich weiß noch, irgendwie 2 Wochen später hat er mich dann zu sich ins Büro geholt und hat gefragt, ob ich mit irgendwie so einem 7er BMW, ob ich nicht Lust habe für die ganzen Jungs hier Brotzeit zu holen, weil es gibt irgend so einen XL-Imbiss an der A9. Und da hat er mir diesen Prospekt so in die Hand gegeben oder wollte so. Und dann sage ich so, ob das jetzt dein Ernst ist, ich fahre garantiert nicht jetzt zum A9-Imbiss, um für dich diese Scheiße zu. Also das habe ich nicht so gesagt. Ich habe ihm wortwörtlich so gesagt, ob das sehr ernst ist und nein. Und dann so, nee, war nur ein Witz.
Ja.
War safe kein Witz.
War sicher kein Witz, weil das ist dann auch einfach genau das, was dann passiert. Also ich finde, Scheinheiligkeit zieht sich einfach von Anfang des Bewerbungsgesprächs, auch selbst wenn man im Büro dann die Stelle hat, durch. Es heißt ja auch immer, ja, bei uns ist eigentlich jeder per Du und wir sind alle Freunde und bei uns sind auch so richtig flache Hierarchien. Also das ist auch so ein Triggerwort, ja, was ich so richtig, richtig cool finde. Und dann wird halt aber die halt am Empfang ist, kurz zum Jausen holen geschickt, weil wer soll es denn sonst machen?
Ja, schon, gell, dieses, das ist auch ein Klassiker. Es arbeitet immer diese, weil das Bild der Frau ist ja nicht mehr so, wie es damals war, aber es arbeitet immer irgendwo diese eine Gutaussehende, die dann total ausgenutzt wird und rumgeschickt wird. Die nimmt man dann zu irgendwelchen Messen mit, dass sie da den Grüß-August spielt am Messestand, aber hintenrum ist sie dann die, die zum Brotzeit holen und sowas geschickt wird. So, warum? Was soll der Scheiß?
Ja, es, also ich finde auch, dass es wirklich nicht geht und ich... Mich selber regt es dann auch extrem auf, aber das ist einfach das, wenn Menschen halt es nicht so schafft zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht oder ist das dein Ernst, was du von mir willst, sondern man macht's ja, weil man möchte ja keine Probleme bereiten oder man macht's halt jetzt einmal aus Nettigkeit, aber man wird dann einfach, glaube ich, auch einfach nur permanent ausgenutzt. Aber wie gesagt, es ist extrem scheinheilig einfach, weil es gibt kein Unternehmen mit flachen Hierarchien und wo es nicht den gibt, der halt dann die Scheißarbeit macht.
Ja, dieses flache Hierarchien ist wirklich die größte Lüge. Und dieses per du ändert auch nichts. Ob ich jetzt sie oder du sage, macht absolut keinen Unterschied. Finde ich.
Gar nicht. Also mir ist auch schon einmal das du verwehrt worden. Das war auch so richtig okay. Kurios. Aber da denkt man sich dann auch so, okay, wo ist jetzt das Problem?
So, für dich immer noch sie.
Ja, so, es ist echt kurios, dann vor allem, wenn dann so andere Menschen mit dem per du sind und du stehst gerade nebenan und dann musst du irgendwie immer in sie reden, das ist dann auch so kurios. Ja, aber so okay, Menschen gibt es, glaube ich, auch immer.
Who's your daddy, genau hier ist dein Platz. Ja, krass. Das ist auch sehr wichtig immer, dass man da gegroundet wird. Dass so man Menschen ja nicht zu viel Selbstvertrauen entwickelt, ja. Nee. Aber es wär so abschließend dein Wunsch Richtung dem, was sich ändern würde, was du meinst, was einen weiterbringt oder allgemein.
Ich glaube, Ehrlichkeit wird einfach am meisten bringen, weil du hast, denke ich, permanent einfach die Situation, dass du LinkedIn im echten Leben spielst. Vor allem im Bewerbungsgespräch, wo quasi das Helikopterpraktikum die Kernforschung in deiner Welt war und dass du da extrem was Richtiges gemacht hast und eigentlich den Nobelpreis dafür verdienst. Und deswegen bist du einfach auch unglaublich gut dafür. Das passiert ja auch tagtäglich auf LinkedIn, wenn dann die letzten Journeys über den Bachelor und den Master in einem ewig langen Absatz auf LinkedIn verfasst werden und auch noch so mit Danksagungen und so. Das verstehe ich dann auch überhaupt nicht. Wenn dann Leuten gedankt wird, wie so dem Professor, dem Tutor, das finde ich dann auch immer ganz cool. Es ist einfach, glaube ich, vor allem in dieser Bürowelt niemand so richtig ehrlich. Und wenn jeder so ehrlich sein würde und sagen würde, hey, ich kann das gut und das ist eigentlich ganz scheiße und auch, dass jemand akzeptiert, dass es gar nicht böse gemeint ist, das wird uns allen, denke ich, das Leben erleichtern.
Ja, nee, das unterschreibe ich so. Finde ich auch, dieses bisschen ehrlicher sein, man muss ja nicht alles von sich preisgeben, das verlangt auch niemand, aber einfach mal so Empathie, dass man weiß, okay, vielleicht ist der Kollege schon seit einem Jahr dabei, aber er weiß immer noch nicht alles und ich muss ihm nicht jedes Mal, wenn er was fragt, unter die Nase reiben, Kollege, das solltest du eigentlich schon wissen, wie lange bist du jetzt schon hier, sondern einfach nett sein und sich nicht spüren auf das, was man ist, weil man hat denselben Job wie der andere auch, also auch so, ja, wie du sagst, diese LinkedIn-Maskerade im echten Leben ist schon was mich sehr stört. Und was ich so vielleicht im Bewerbungsgespräch, ich will ja gar nicht sagen, dass sie diese dummen Fragen nicht stellen sollen, aber dann wäre es ja cool, wenn sie dann so direkt danach sagen, hey, pass auf, du fragst jetzt bestimmt, warum ich dich gefragt, was für ein Küchengerät du bist. Und dann sagt man so, die Frage ist komplette Scheiße, eigentlich interessiert es mich null, aber mich hat einfach interessiert, ob du jetzt irgendwas Kreatives antwortest oder ob du dir irgendwas im Kopf vorsagst, was jetzt mich maximal blendet. So, eigentlich ist es mir egal, die Antwort. Und fände ich irgendwie lässiger, wenn man so ein bisschen gechillter an die ganze Sache rangeht. Natürlich mit dem nötigen Ernst, aber auch nicht übertreiben, weil wer sind wir?
Ja, das wäre, also vor allem, dass sich Leute einfach mal nicht so wichtig nehmen. Das ist so ein Punkt, der auch richtig krass ist. Dieses, hey, wer bist du eigentlich? Und bitte behalt im Kopf, dass du der Neue bist und du kannst gar nicht so gut sein und so viel wissen wie ich, weil du bist ja erst seit 2 Jahren hier.
Ja, nee. Ich habe da vielleicht ganz abschließend noch eine Story, die das Ganze verdeutlicht, was ich mal auch im Job erlebt habe. Und zwar hatten wir Mitarbeitermangel Und alle Leute haben zu viel gearbeitet und dann gab es einen Manager, der die Vorstellungsgespräche geführt hat und ich bin jetzt so oberflächlich, der Typ war jetzt, der sah nicht gut aus. Also, das kann ich durchaus so sagen. Er kommt raus, er hatte 3 Bewerbungsgespräche, wir fragen ihn, ja, wie schaut's aus, hast du eine genommen? Nee, waren alle 3 hässlich. So, geil. Am Ende, als Frau, du studierst, du gibst dir Mühe, bewirbst dich und spielst denen was vor, du spielst die Rolle, die sie hören wollen. Und dann gehst du heim, sagst du deinen Freunden so, ja, hey gut, ja, Bewerbungsgespräch, mein Gott, war halt unangenehme Situation, aber wird schon gut gelaufen sein. Und hintenrum sagt die Person dann einfach, wo du warst, zu seinen Kollegen in der Kaffeeküche, pass auf, die 3 waren alle hässlich, die nehmen wir nicht. Also passt, finde ich, fast relativ gut alles zusammen, wie das so oft abläuft, oder?
Ja, und dann müssen sie auch noch 2 Wochen warten auf die Rückmeldung. Wahrscheinlich ja. Macht man sich auch, also ich kenne es ja selber, man macht sich extrem viel Gedanken, okay, was kann gut ankommen, was kann schlecht ankommen. Und dann entscheidet halt einfach irgend so ein Idiot nach 5 Minuten, dass es ähnlich wird. Und erst nach der 2. Erinnerung sagt er Bescheid, wir haben doch uns entschieden, intern wen zu nehmen.
Ja, dieses intern und wir hatten so viel zu tun, er hatte einen Scheiß zu tun. So, er hat einfach nicht aufgepasst und ich bin halt hässlich, passt gut.
Aber ja, geil. Cool zu hören, das ist eigentlich Büro, egal wo auf der Welt, es läuft eigentlich ganz genau gleich ab.
Ja, und ich denke, wenn man jeden so face-to-face fragt, würde einem das auch bestätigen. Und das finde ich gut, wenn man einfach offen drüber spricht und sagt, hey, so ist es. Vielleicht hat es jetzt jemand gehört und er kennt sich wieder im Job und denkt sich, ja, genau, genau so ist es. Und wenn ihr vielleicht irgendwelche lustigen Stories aus Vorstellungsgesprächen oder sowas habt, könnt ihr mir die auch gerne sagen. Ich würde sehr gerne öfters über Zuhörergeschichten und sowas reden. Von dem her, Semir, war es sehr cool, dass du heute da warst. Ich bedanke mich für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Und dann, wenn du noch irgendwelche abschließenden Worte hast, hast du das Wort jetzt.
Ja, ich wollte auch Danke sagen, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass unsere kurzen Geschichten aus dem Studium, aus dem Job, den einen oder anderen sich wiederfinden lassen. Und ich glaube, dass wir, wie du sagst, wir haben alle so ziemlich die ähnlichen Sachen erlebt, sei es Vorstellungsgespräch oder Studium. Und ich fände es cool, wenn die Zuschauer auch ein bisschen was erzählen würden. Und ich werde auf jeden Fall in die Kommentare schauen unter der Folge und freue mich schon.
Okay, also vielen Dank. Dann würde ich sagen, so zerbröselt der Keks nun mal.